Brennende Worte. Farid, fand Doria. Als sie ihn auf den Baum zutrugen, dachte Maggie zuerst, der Riese hätte ihn zertreten, so wie die Männer des Hänflings, die wie zerbrochene Puppen unten im froststarren Gras lagen. Nein, das war nicht der Riese, sagte Roxane, als sie Doria zu den anderen Verwundeten legten, dem schwarzen Prinzen und dem Holzfuß, dem Seidenspinner und dem Igel. Das ist Menschenwerk. Roxane hatte eins der untersten Nester zum Krankenzimmer erklärt. Zum Glück gab es unter den Räubern nur zwei Tote. Der Hänfling dagegen hatte viele Männer verloren. Ein weiteres Mal würde ihn nun wohl selbst die Angst vor seinem Schwager nicht zurückbringen. Auch der Rußvogel war tot. Er lag mit gebrochenem Genick unter dem Gras und starrte mit leeren Augen in den Himmel. Zwischen den Bäumen lauerten die Wölfe, angelockt vom Geruch des Blutes. Aber sie trauten sich nicht näher, weil der Riese zusammengerollt wie ein Kind unter dem Nesterbaum schlief, so tief, als hätte Roxanes Gesang ihn für immer ins Reich der Träume geschickt. Doria wachte nicht auf, als Minerva ihm den blutigen Kopf verband, und Maggie setzte sich neben ihn, während Roxane sich um die anderen Verwundeten kümmerte. Dem Igel ging es sehr schlecht, aber die Wunden der anderen würden heilen. Der schwarze Prinz hatte zum Glück nur ein paar gebrochene Rippen. Er wollte hinunter zu seinem Bären, aber Roxane hatte es ihm verboten, und Baptista musste ihm immer wieder versichern, dass der Bär schon wieder Schneehasen jagte, nachdem Roxane den Pfeil entfernt hatte, der ihm die pelzige Schulter durchbohrt hatte. Doria aber rührte sich nicht. Er lag nur da, das braune Haar voll Blut. »Was meinst du? Wird er jemals wieder aufwachen?« fragte Maggie, als Roxane sich über ihn beugte. »Ich weiß es nicht«, antwortete Roxane. »Sprich mit ihm. Manchmal ruft sie das zurück.« »Sprich mit ihm. Was sollte sie Doria erzählen?« »Farid sagt, es gibt dort Kutschen, die ohne Pferde fahren, und Musik, die aus einem winzigen schwarzen Zauberkasten kommt.« Er hatte sie immer wieder nach der anderen Welt gefragt. Und so begann Maggie mit leiser Stimme von pferdelosen Kutschen und fliegenden Maschinen zu erzählen, von segellosen Schiffen und Apparaten, die Stimmen von einem Teil der Erde zum anderen trugen. Elinor kam, um nach ihr zu sehen. Finoglio setzte sich eine Weile an ihre Seite, selbst Farid kam und hielt ihre Hand, während sie die von Doria hielt. Und zum ersten Mal war Maggie ihm wieder so nah wie damals, als sie zusammen mit Staubfinger ihren gefangenen Eltern gefolgt waren. »Kann das Herz zwei Jungen lieben?« »Farid«, sagte Finoglio irgendwann mit leiser Stimme, »lass uns nachsehen, was das Feuer uns über den Eichel her erzählen kann. Und dann wird diese Geschichte zu Ende gebracht, zu einem guten Ende.« »Vielleicht sollten wir den Riesen zum Eichel her schicken«, sagte der Seidenspinner. Roxane hatte ihm einen Pfeil aus dem Arm geschnitten, und seine Zunge war schwer vom Wein, den sie ihm zu trinken gegeben hatte, um den Schmerz zu lindern. Der Hänfling hatte etliche Schläuche Wein hinterlassen, Proviant und Decken, Waffen und reiterlose Pferde. »Hast du vergessen, wo der Eichel her ist?«, fragte der schwarze Prinz. Maggie war so froh, dass er am Leben war. »Kein Riese kann durch den schwarzen See waten, auch wenn sie sich früher gern darin gespiegelt haben.« »Nein, so einfach würde es nicht sein.« »Komm, Maggie, lass uns das Feuer fragen«, sagte Farid. Aber Maggie zögerte, Dorias Hand loszulassen. »Geh nur, ich bleibe bei ihm«, sagte Minerva. Und Finoglio flüsterte, »Nun schau nicht so besorgt. Natürlich wird der Junge wieder aufwachen. Hast du vergessen, was ich dir erzählt habe? Seine Geschichte fängt gerade erst an.«